Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Podcast von Care Österreich. Heute habe ich wirklich einen speziellen Gast. Ich weiß, ich sage das immer, aber heute bin ich direkt aufgeregt. Heute ist ein Autor mein Gast, Schriftsteller und Musiker Martin Horvath. Herzlich willkommen bei Care.
Dankeschön.
Wie ich schon gesagt habe, er ist ein Wiener Autor und Musiker, der sich in seinen Werken intensiv mit gesellschaftlichen Transformationen, historischen Traumata und zukunftsweisenden Visionen auseinandersetzt. Nach Romanen wie Mein Name ist Judith, der Fluchtschicksale und NS-Vergangenheit thematisiert, hat er kürzlich seinen neuesten Roman Barocco veröffentlicht. Kürzlich heißt Barocco ist im März 2025 erschienen im Verlag Krimeyer und Scherier. Und ich habe dieses Buch auf eine Reise nach Marokko, habe ich das Buch Barocco gelesen und war total hingerissen und fasziniert. Aber warum das so ist, da werden wir jetzt ein bisschen drüber gleich mit dem Autor sprechen. Ich kann es am Anfang schon sagen, ich sage sicher öfter noch, eine absolute Leseempfehlung. Ja, Herr Horvath, dass ich vollkommen begeistert bin, habe ich Ihnen auch schon gesagt. Dieser Roman ist aus meiner Sicht ein wirklich eigenwilliger Mix. Es ist nicht das, ich habe gar nichts erwartet vorher, aber es ist irgendwie so idyllisches Dorfleben in Süditalien, vielleicht ein Sehnsuchtsort, eh für viele von uns. Man kennt das Setting auch, ein Dorf, aus dem alle wegziehen. Dann ein topaktuelles Thema, ein KI-Think-Tank, der, passt gut zu Italien, in einem Kloster angesiedelt ist. Und um dieses idyllische Setting entspinnt sich nun wirklich eine Mischung aus Thriller, Utopie, Dystopie. Und wir kommen später noch dazu. Auch Care kommt irgendwie vor, aber nicht wir als Organisation, sondern der Terminus. Wie sind Sie auf die Idee zum Buch gekommen, wenn Sie wollen? Oder ich würde mich freuen, wenn Sie ein bisschen mit uns teilen, wie lange hat es gedauert, so einen Plot zu entwickeln? Und wie sind Sie es angegangen?
Also es waren von Anfang an zwei große Themen da, zu denen ich etwas schreiben wollte. Das eine war das Thema das Wirtschaftssystem und die neoliberalen Auswüchse dieses Wirtschaftssystems, und das andere war das Thema künstliche Intelligenz. Das Wirtschaftsthema war zuerst da und es war vor allem die Wut da, die mir als Motivation diente. Wut nämlich darüber, dass es einer winzig kleinen Wirtschaftselite bestehend aus großen Konzernen, Investmentbanken, anderen Finanzinstitutionen, die fast ausnahmslos in den USA ansässig sind, dass es dieser Finanzelite gelungen ist, quasi die ganze Welt in Geiselhaft zu nehmen, sie in eine Art Zwangsjacke zu stecken und sie zum Nutzen einiger weniger, aber zum Schaden aller nach ihrem Willen und ihrer Vorstellung zu formen. Und es war also die Wut darüber, dass dieses System als alternativlos dargestellt wird. Und es war die Skrupellosigkeit und Schamlosigkeit, mit der dabei vorgegangen wird, die mich an den Schreibtisch gebracht haben.
Das war schon vor einigen Jahren, oder?
Das war schon vor einigen Jahren. Also begonnen hat das circa vor 4,5 Jahren. Das Thema war schon lange da, also diese Wut darüber, wie sich dieses Wirtschaftssystem entwickelt hat. Gerade die Pandemie Corona hat vieles offensichtlich gemacht, was davor schon lange klar war, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und vor circa 4,5 Jahren ist es soweit hochgekocht sozusagen, dass ich gesagt habe, so jetzt, das wird der nächste Roman. Und ja, dann macht man sich mal Notizen und dann recherchiert man. Also das Schreiben des Romans war mit umfangreicher Recherche verbunden.
Das glaube ich, ja.
Und ja, der eigentliche Schreibprozess waren dann vielleicht so 2,5 Jahre unterbrochen, dadurch, dass ich ja nicht nur einen Job als Schriftsteller, sondern einen zweiten als Musiker habe. Mhm. Und insgesamt hat es mich also so circa 4,5 Jahre intensivst beschäftigt. Tag und Nacht, kann man durchaus sagen.
Ich meine, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist ja etwas, das die letzten Jahrzehnte schon betrieben wurde. Das ist ja nichts, was im Herbst 2022 auf die Erde herabgefallen ist und dann plötzlich da war. Aber in der Wahrnehmung ist das also zusammengefallen mit Ihrem Schreibensprozess, wenn Sie sagen, vor 4,5 Jahren, oder haben Sie sich schon vorher damit intensiv beschäftigt?
Mit KI nicht so lange wie mit dem Wirtschaftsthema. Das ist ja also auch schon länger als die 4,5 Jahre, aber nicht so intensiv. Und es ist gerade in den letzten Jahren natürlich ein Thema geworden, das in aller Munde ist. Und kaum schlägt man die Zeitung auf, findet man in jeder Zeitung und jeden Tag mindestens 3-4 Themen zum Artikel Künstliche Intelligenz. Aber wenn man zum Beispiel denkt, wie allgegenwärtig ChatGPT und ähnliche Programme heutzutage für ganz viele Menschen sind, das ist erst vor circa 1,5 Jahren öffentlich gemacht worden.
Genau.
Das heißt, ich habe lange davor zu schreiben begonnen.
Ja.
Und das Lustige war, dass ich Dinge sozusagen erfunden habe, die dann in den letzten 1,5 Jahren durchaus Realität wurden. Also man wird sozusagen von der Realität eingeholt, wenn man ein bisschen in die Zukunft schauen will.
Das finde ich unheimlich spannend in Ihrem Schaffensprozess, dass das quasi Sie eingeholt hat und dass Sie das antizipiert haben, obwohl Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, jetzt nicht besonders an dieser Thematik interessiert sind, oder?
Nein, gar nicht. Aber es ist natürlich, es ist für jeden, glaube ich, interessant und spannend und sicher auch bedrohlich, wie sich das Thema KI entwickelt. Aber gerade auch für Schriftsteller und andere Menschen, die schreiben, gerade was das Schreiben betrifft, ist es ja mittlerweile eine Angelegenheit, die Programme wie ChatGPT erstaunlich gut hinkriegen. Also, dass es viele Zeitungen und Magazine gibt, die entweder vollständig oder zu einem großen Teil von KI geschrieben wird und dann geht nur mal ein Redakteur drüber. Das ist eine Entwicklung, die ist unglaublich schnell gegangen.
Macht Ihnen das Angst, der Schriftsteller?
Angst ist nicht das richtige Wort. Es ist Sorge vielleicht eher, aber auch nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass man als Schriftsteller, als menschlicher Schriftsteller so schnell verdrängt wird von einer KI. Es ist nur, also die rasante Entwicklung, die das nimmt, ja, es wird bald auch Romane geben, die zur Gänze von KI geschrieben werden.
Es gibt schon,
ja. Weil es gibt sie mittlerweile wahrscheinlich, ja, also nicht von großen Verlagen verlegt, zumindest nicht offiziell.
Mhm.
Ich habe ja auch überlegt, ob ich mit dem Verlag einen Deal eingehen soll und sagen, also den Roman nicht unter meinem Namen zu veröffentlichen, sondern zu sagen, das hat eine KI geschrieben. Also das
jetzt
Ganze
meine nächste
noch
Frage
umzudrehen.
Haben Sie ChatGPT schon zu Ihrem Roman befragt? Ganz bestimmt, oder?
Habe ich, und da kommen lustige Dinge heraus. Also Dichtung und Wahrheit könnte man sagen. Also vieles stimmt, aber manches hat überhaupt nichts mit dem Roman zu tun. Also je nachdem, welches KI-Programm man befragt, es kam zum Beispiel heraus, in diesem Roman geht es um Angelo Soliman. Okay. Angelo Soliman war sozusagen der erste Schwarze, ja. Der im 18. Jahrhundert in Österreich gelebt hat und es zu relativem Ansehen gebracht hat, was aber nicht verhindert hat, dass er nach seinem Tod ausgestopft wurde und im Museum landete.
Absolut grausame Geschichte.
Eine aus heutiger Sicht grausame und absurde Geschichte. Und durchaus auch eine interessante Geschichte, nur wird Angelo Soliman in meinem Roman nicht einmal erwähnt.
Kann ich bestätigen. Also da hat die KI kreativ halluziniert.
Ja, ganz genau. Und das war ja für mich und auch wieder als Schriftsteller einer der interessantesten und spannendsten Entdeckungen, eben zu herauszufinden, dass KI halluziniert, wie man das heute nennt. Ja?
Oder Blödsinn schreibt manchmal einfach.
Blödsinn schreibt. Und auch das mittlerweile wissen das viele Menschen, ja, weil es viele Artikel darüber gab. Aber ich habe die KI halluzinieren lassen, noch bevor man wusste, dass das sozusagen ein Problem ist, das nicht einmal Entwickler von KI richtig verstehen. Also sie wissen nicht, warum KI dann flunkert und Dinge erfindet. Das ist nicht ganz klar.
Mhm.
Ja, weil KI, und das ist ja eine der großen Gefahren, sozusagen eine Black Box ist, weil sich so viel aus dem Programm selbst heraus entwickelt und nicht von Programmierern gemacht. Aber das fand ich sehr, sehr spannend, dieses Halluzinieren. Und das ist dann für mich zu einem wichtigen Stilmittel geworden, indem ich oder mit dem ich im Roman spiele.
Also Sie uns über das Dorf in Süditalien sprechen. Ist das so ein Sehnsuchtsort für Sie oder warum spielt das da?
Also es hat mehr einen sozusagen praktischen Hintergrund. Ich habe vorhin gesagt, das Wirtschaftsthema war zuerst da und das Thema KI auch sehr bald. Der Schauplatz war noch nicht so klar. Am Anfang dachte ich, okay, die Geschichte spielt vielleicht in Wien, sie kann eigentlich
überall spielen.
Ja. Aber als für mich klar wurde, dass ich das Ganze als eine Art Schelmenroman schreiben möchte und es natürlich eine Art moderne Robin Hood-Geschichte ist,
absolut,
war dann auch klar, es muss an irgendeinem entfernten und abgelegenen Ort spielen. Also nicht in Sherwood Forest, wenn man so will. Denn wenn man heute Reiche überfallen und das Geld an die Armen weitergeben will, die Reichen fahren nicht mehr mit Schätzen beladen durch den Wald, sondern es ist gar nicht nötig, den Reichen, die man überfallen möchte, zu begegnen. Wie würde Robin Hood heute vorgehen? Natürlich mittels Computer und natürlich mittels KI. Und das kann also überall stattfinden und es ist natürlich leichter, wenn das Ganze irgendwo abseits stattfindet und getarnt wird durch ein Dorf, das sozusagen als Utopie dasteht, als ein Dorf, das sich dem Wirtschaftssystem und dem Markt entzieht, indem es autark ist bezüglich Energie und Lebensmittel und so weiter und das eben den Menschen ermöglicht, diese Utopie zu leben. Das ist sozusagen der Rahmen, dass in diesem Kloster, das den Ort überragt, in Wirklichkeit dann auch ganz andere Dinge passieren.
Genau.
Das soll ja die Öffentlichkeit nicht wissen und erfährt auch der Leser erst nach und nach.
Genau, das kommt alles erst so scheibchenweise. Und
genau,
das Dorf hat sich ja auch nicht, das ist ja ein reales Problem in vielen italienischen Dörfern, dass nur mehr, oder auch bei uns in vielen europäischen Ländern, dass nur mehr die älteren Leute dort bleiben, die Jungen ziehen weg, arbeiten woanders. Und gerade in Italien gibt es ja da die abstrusesten Werbeschaltungen, dass man ein Haus um ganz wenig Geld in einem entlegenen Dorf sich kaufen kann. Deshalb habe ich ein bisschen am Anfang gedacht, ja, das ist wirklich lustig, dass das genau dorthin zieht, weil dieses Dorf hat sich ja nicht der wirtschaftlichen, dem Turbo-Kapitalismus entzogen, sondern das wurde einfach abgehängt vom ganzen Wirtschaftssystem auch in Italien. Ja. Weil es gibt ja extrem prosperierende Gegenden und da gibt es halt extrem abgelegene.
Ja.
Und das Kloster hat natürlich auch so ein gewisses Sinnbild, oder?
Absolut. Also zuerst noch zum Dorf.
Dürfen wir so viel verraten aus Ihrer Geschichte?
Doch, also manche Dinge soll und darf man nicht verraten,
ja, finde ich.
Aber was das betrifft, durchaus. Das Dorf, so wie es im Roman beschrieben wird, das gibt es nicht in der Realität, aber es gibt ähnliche verlassene Dörfer. In Italien werden sie Borgi Fantasma genannt, also Geisterdörfer wörtlich übersetzt. Und es gibt ungefähr 2500 in ganz Italien. Und das ist etwas, was es bei uns in Mitteleuropa in der Form nicht gibt. Dörfer, die zur Gänze verlassen wurden und verfallen. Es gibt die Abwanderung und es gibt Dörfer, die viel an Einwohnern verloren haben.
Oder Geschäfte, keine Banken,
genau,
nichts mehr.
Genau, das kennen wir auch bei uns. Aber Dörfer, die zur Gänze aufgegeben wurden, das gibt es bei uns eigentlich nicht in der Form. Und das ist also schon ein italienisches Spezifikum und noch dazu, so wie Sie gesagt haben, in Italien ist ja auch der regionale Unterschied groß. Das heißt, der Großteil dieser verlassenen Dörfer liegt im Süden Italiens. Der Roman ist in einem fiktiven Dorf, verlassenen Dorf, angesiedelt. Und es ist... Die wenigsten werden wieder genutzt. Es gibt einige ganz wenige, die dann von irgendeinem Touristikkonzern gekauft werden und als Hoteldörfer dann vermarktet werden. Es gibt ganz wenige positive Gegenbeispiele. Es gibt zum Beispiel einen Ort namens Riace, der auf örtliche Initiative hin hat man dort hauptsächlich Flüchtlinge angesiedelt.
Okay.
Und es ist mittlerweile wieder ein florierendes Dorf geworden. Und das ist eine tolle Sache, dass es das gibt. Und das hat auch ein bisschen im Hintergrund eine Inspiration geboten. Ja, wie ist das, wenn man so ein Dorf wiederbelebt? Was passiert dann? Was machen die Leute dort? Und die bauen ja auch sozusagen eine Art Utopie auf. Mhm. Dass die Utopie im Roman Barocco dann noch um ein paar Schritte weitergeht, das ist eben wieder eine andere Geschichte.
Wir werden jetzt natürlich nicht den ganzen Plot verraten, weil, wie gesagt, das soll man wirklich selbst lesen. Aber die Idee, dass sich, weil es waren ja doch überwiegend sehr spezialisierte Menschen, die sich da zu diesem Think Tank getroffen haben, wenn ich es richtig verstanden habe, waren die meisten vorher selber in der Tech-Branche, haben da unheimlich viel gearbeitet und viele von ihnen und auch die Gründer des Think Tanks wahnsinniges Geld verdient und sind dann sozusagen auf eine imaginäre andere Seite gewechselt. Ich glaube, so kann man es sagen.
Durchaus, oder? Ja. Mhm.
Und ich habe das Buch gelesen und ich stehe gar nicht an, das auch da einzubringen. CARE ist natürlich eine weltweit tätige, unabhängige Organisation. Und für uns ist das Thema KI durchaus auch von großer Relevanz. Und das Lesen des Buches ist zusammengefallen mit dem Umstand, dass ich von unserem größten CARE, von CARE USA, dazu eingeladen wurde, das sogenannte CARE AI Advisory Board zu dem beizutreten. Und auf diesem AI Advisory Board sitzen just lauter alle großen Tech-Firmen, die auch in ihrem Buch vorkommen, vertreten halt durch Wissenschaftler, meistens auf Abteilungsleiter- oder Bereichsleiterebene, die also genau in dem Bereich arbeiten. Und es war ziemlich, bevor ich die Reise gemacht habe, so eine Privatreise, und ich habe mich erst nicht gefreut, dass ich für ganz CARE jetzt mit den Amerikanern gemeinsam in diesem Board sitze. Weil da geht es ja gar nicht um meine persönliche Freude, sondern da geht es darum, wie man diese Technologien, egal wie man jetzt dazu steht, aber auch wir als große Organisation können uns dem nicht verschließen, wenn wir relevant sein wollen, auch in den Gebieten, wo wir arbeiten, muss das in irgendeiner Form zur Anwendung kommen, und das ist eben gar nicht so leicht. Und in der Zwischenzeit ist das also ziemlich weit gediehen, und dieses Buch hat mich ein paar Mal nachdenken lassen. Naja, also eigentlich CARE ist einer der großen unabhängigen privaten NGOs sozusagen auf der Seite der Guten. Ja. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber natürlich in erster Linie, und das ist aus der Geburtsstunde von CARE heraus entstanden, mit institutionellen Geldern aller großen Geldgeber weltweit. Das ermöglicht uns auch Projekte, die also wirklich Millionen an Menschen helfen. Also wir stehen auf der Seite der Guten, aber kooperieren natürlich auch mit nicht nur Tech-Firmen, sondern auch mit Banken, mit verschiedensten Institutionen, und könnten keinesfalls diese Frage so weit dehnen, so quasi, was ist im Bereich des Möglichen, wenn etwas Gutes, ein guter Zweck dahinter steht. Also wie ich dann gelesen habe, dass der Supercomputer, also dieses System, das anderen Leuten ja auch hilft und eine gute Absicht hat, CARE hat, heißt, hat es mir direkt ein bisschen gerissen, weil ich mir gedacht habe, naja, aber diese Linie würden wir niemals überschreiten. Das heißt, wenn Sie so wollen, ich arbeite jetzt seit 16 Jahren in dieser Funktion bei CARE und habe auch globale Rollen in der Zwischenzeit übernommen, wir oszillieren zwischen allen Seiten, um einfach etwas Gutes für möglichst viele Menschen zu bewirken. Jetzt hätte ich Sie gern gefragt, was war Ihr erster Gedanke, wie Sie dann von CARE eingeladen worden sind? Haben Sie den Connex gleich hergestellt wahrscheinlich?
Schon. Also wie gesagt, es war, als ich es geschrieben habe, habe ich nicht an die Organisation CARE gedacht, sondern CARE steht im Roman als Akronym und soll einerseits ausdrücken, dass es um ein computergestütztes System zur Vermögensumverteilung dient, aber damit es der Leser nicht sofort erfährt, wird das Akronym von Anfang an ganz anders erklärt. Also das heißt, es wird ein bisschen ein Versteckspiel getrieben, was dieses System, genannt CARE, eigentlich tatsächlich macht. Mhm. Also ich habe bei der Namensgebung nicht an die Organisation CARE gedacht, aber natürlich an die Idee und den Gedanken, der dahinter steht und der auch bei den Gründern dahinter stand, eben in diesem Fall der notleidenden europäischen Bevölkerung zu helfen. Und danach hat sich's gewandelt und mittlerweile, wie man weiß, hilft CARE in der ganzen Welt Menschen, die in Not geraten sind, denen die schwächer sind, denen die arm sind. Und das war natürlich auch der Grundgedanke des Systems CARE im Buch Barocco. Es ging eben auch darum, von Anfang an gegen die Ungerechtigkeit anzukämpfen und für eine bessere Verteilung zu sorgen. Und das war die Idee, warum es CARE genannt ist. Und wenn man das Wort CARE, also jetzt nicht das Akronym, wörtlich übersetzt oder zu übersetzen versucht, weil es ist gar nicht so leicht, im Deutschen eine adäquate Übersetzung zu finden. Genau. Also sich darum zu kümmern, nicht die Augen zu verschließen, wenn jemand Hilfe braucht, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen, Solidarität und Empathie zu zeigen. Das sind Werte, die die Organisation CARE vertritt und das sind Werte, die ich auch in meinem Buch vertrete. Also insofern
absolut.
Zufall ja und nein.
Hat sich gut getroffen. Meine Frage, in der Literatur ist es natürlich Fiktion und da kann der Zweck die Mittel heiligen. Im echten Leben, also für uns wäre das nicht möglich.
Nicht nur für Sie nicht, also auch für viele andere Organisationen und Einzelpersonen. Also natürlich ist die Frage, wäre ich in dieser Situation, hätte ich zum Beispiel ein Softwareunternehmen, würde ich mir dann wirklich überlegen, so die Seiten zu wechseln oder jedenfalls das zu machen, was die Personen im Buch tun. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, ich weiß nicht, ob ich die Chuzpe hätte, natürlich auch zu riskieren, dass man dann irgendwann hops genommen wird, weil es natürlich illegal ist. Aber es stellt sich für mich schon tagtäglich die Frage, wenn man die Nachrichten liest und von einer immer größeren Ungerechtigkeit oder Verteilungsgerechtigkeit zu lesen, die wirklich von Tag zu Tag steigt, dass es mehr und mehr Milliardäre gibt und die 100, 200, im Jahr drauf 300 Milliarden oder 400 Milliarden Euro oder Dollar, ist ganz egal, besitzen und andererseits mehr und mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, trotz Fulltime-Job, ganz zu schweigen für Menschen, die irgendwo in Subsahara-Afrika wohnen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Also angesichts dieser Ungerechtigkeit fragt man sich als empathischer Mensch schon, okay, was können wir tun? Und das kann ich als Mensch für mich beantworten, sozusagen als Privatmensch, und ich kann es aber auch als Schriftsteller beantworten, und das sind zwei verschiedene Dinge. Also ob ich es in der Realität so umsetzen könnte und wollte, ist eine Sache. In der Literatur kann ich mir darüber zumindest Gedanken machen.
Ja, insofern ist es ja auch spannend, das Medium Literatur zu haben, um so ein Gedankenexperiment einmal gefahrlos praktisch durchzuspielen. Und es ist ja nicht so, dass selbst in ihrem Roman war eine Figur, mit der ich mich sehr gut identifizieren konnte, die ganze Zeit hin und her geschwankt ist und auch immer so wie der Leser, dem immer mehr enthüllt wurde, worum es eigentlich geht. Also das war ja natürlich ein Stilmittel, das sie benutzt haben. Aber im Prinzip war diese Figur, während ich das gelesen habe, war ich dann auf einmal ich selbst mit meinem ganzen Enthusiasmus vom AI Advisory Board, hat mich das ganz schön geerdet, ihre Ausführungen dazu. Und wenn man sich dann denkt, so und jetzt ist wirklich, also jetzt ist selbst literarisch der Höhepunkt erreicht, geht es dann trotzdem weiter. Und das habe ich wirklich auch nicht nur dystopisch, sondern auch unterhaltsam gefunden, dass sie es so auf die Spitze treiben, dass quasi nie Ruhe ist und dass die KI auch so eine große Rolle spielt, wo man sich dann schon denkt, hat die jetzt, das ist zum Beispiel, habe ich da gestern einen langen Artikel drüber gelesen, weil ja jetzt immer so viel das Bewusstsein der KI diskutiert wird. Also mit dem Herauskommen von ChatGPT-5 hat man ChatGPT-4 versucht abzudrehen. Das hat vielen Leuten, lassen Sie uns kurz darüber plaudern, wäre vielleicht auch mal literarisch interessant, dass es wirklich viele protestiert haben, weil sie gedacht haben, das ist jetzt ihr digitaler Freund, ChatGPT-4, sodass es wieder aufgedreht wurde von einem Tech-Konzern, weil so viele Leute Angst haben, dass sie dann allein psychisch in Probleme fallen. Also das Bewusstsein, wo also die meisten Wissenschaftler sagen, das hat kein Bewusstsein, es täuscht das vor und es hat es auch nicht, es ist ein trainierter Algorithmus, aber wir als Mensch fallen natürlich drauf rein, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Und Ihre KI war auch ein bisschen so. Die war auch absolut. Schon ganz schön mit Bewusstsein ausgestattet, dass es ja eigentlich noch nicht in der Form gibt.
Das ist völlig richtig und also mir war, als sozusagen das Setting klar war mit den zwei Hauptthemen und dass KI eine wichtige Rolle spielt, wie wichtig sie ist, also dazu möchte ich jetzt nicht
nein,
zu viel
nein,
verraten.
Natürlich nicht.
Ja, und was sie alles tut. Aber mir war sehr bald klar, dass ich damit auch spielen möchte mit dem Thema, hat KI nun ein Bewusstsein oder nicht. Wir wissen, also bis jetzt hat es KI nicht. Und da gibt es ja viele Missverständnisse. Wenn Leute über KI sprechen, denken sie ganz oft an eine allumfassende KI. Das würde aber voraussetzen, dass sie ein eigenes Bewusstsein hat. Und die gibt es noch nicht. Und manche sagen, wir sind sehr, sehr weit entfernt. Andere meinen, naja, wir sind noch nicht dort, aber vielleicht kommen wir mal hin. Und damit verbunden spiele ich ja auch mit diesen Auslöschungsfantasien, die von Anfang an angesprochen werden. Denn das ist ja auch so eine der weit verbreiteten Dystopien, dass sich irgendwann die Maschinen oder die KI gegen uns wenden wird und uns alle auslöschen wird. Also mit diesen Ängsten spiele ich gerne. Und eben auch mit diesem Thema, hat KI nun ein eigenes Bewusstsein oder täuscht sie es nur vor? Was ist der Unterschied? Wo wird das Vortäuschen dann irgendwann tatsächlich zum Bewusstsein? Also das sind natürlich dann durchaus philosophische Fragen, mit denen ich spielerisch umgeht.
Was natürlich auch gewisse Firmen, die damit ein gutes Geschäft machen, einen digitalen Freund für einen zu designen, auch gezielt ausnützen, das muss man auch sagen.
Absolut,
und der
ja.
Mensch halt drauf reinfällt, weil das menschliche Bewusstsein halt so reagiert, wie es reagiert. Also das kann man schon gezielt steuern. Wir alle kennen, glaube ich, die Debatten, dass man, es gibt zwei Schulen, die einen sagen, naja, es verbraucht zwar wahnsinnig viel Energie, wenn man schreibt, bitte, danke, gut gemacht. Und die andere Schule sagt, ja, das ist zwar energieeffizienter, was sicher ein Riesenthema ist. Wenn man das nicht schreibt, nur diesen Kommandoton, sollte man sich dann menschlichen Kollegen und Kolleginnen oder menschlichen Wesen gegenüber nicht angewöhnen. Also ich glaube, es gibt sehr viele Positionen, wo wir noch nicht ganz entschieden haben, wo wir landen werden. Aber in der Art, wie Sie auch die dystopische Auslöschung der Menschen beschreiben, würde ich jetzt mal vermessen sein und rückschließen, dass Sie da gar keine Angst davor haben. Weil das ist eher der humoristische Teil im Buch, würde ich sagen.
Definitiv, also da ist meine Angst nicht sehr groß. Die Realität mag mich irgendwann eines Besseren belehren, ich hoffe nicht.
Das kann ich
aber
nicht.
Also das sehe ich nicht so reell an. Aber in dem Zusammenhang, weil Sie gesprochen haben von ChatGPT und eine Version wird aufgelassen zugunsten einer neuen, ja. Da gab es ja eine ähnliche Geschichte und die finde ich dann aber tatsächlich also besorgniserregend. Ich glaube, es war OpenAI, die eine Version stillgelegt hat sozusagen oder abgeschaltet hat, um eine neue freizuschalten. Und das System, das alte System, hat sich selbst wieder hochgefahren, um dieser Abschaltung zu entgehen. Und das ist schon irgendwo, also das geht schon in Richtung Dystopie, dass man versucht, eine Maschine, denn es ist nichts anderes, abzuschalten und die Maschine wehrt sich dagegen, weil sie sich selbst kopiert hat in ein neues System. Da kommen wir dann schon langsam dahin, wo es sagt, ja, es kann bedrohlich sein und es kann bedrohlich werden.
Ja, es ist sicher ein mächtiges Werkzeug, wo wir sowohl die ethischen als auch die philosophischen als auch die bildungsrelevanten Tools erst entwickeln müssen.
Völlig richtig. Und wenn Sie sagen mächtiges System, das bringt natürlich einen weiteren Aspekt hinein, der mir im Buch auch ganz, ganz wichtig war. die Macht liegt ja nicht nur in diesen Systemen selbst, sondern bei den Konzernen, die sie entwickeln. Und es ist nun mal so, wenn man sich anschaut, welche sind die größten Konzerne der Welt und wer sind die reichsten Menschen der Welt, dann sind, wenn man die ersten 10 nimmt, irgendwie mehr als die Hälfte sind Tech-Giganten. Mhm. Ja, also man braucht nur Elon Musk, Bill Gates etc. Nehmen. Und diese Konzerne haben einen unfassbar großen Einfluss und die bestimmen auch, wie das Wirtschaftssystem funktioniert. Also da sind wir beim anderen Thema des Buches. Die beeinflussen die Politik, die beeinflussen die Medien. Und was für mich ja eine der wichtigsten Botschaften sozusagen dieses Buches ist, dieser Finanzelite ist es gelungen, ein Narrativ zu verankern, dass dieses System, dieses Wirtschaftssystem, in dem wir leben, alternativlos ist. Dieses neoliberale Wirtschaftssystem, das nur auf Rendite baut, Rendite, Rendite, Rendite. Es muss alles, egal was, auch am liebsten Bildung, Wasser, Spitäler, Altersheime, alles muss Profit abwerfen.
Was nicht geht und bei was, gesellschaftlichen Institutionen.
Genau, ja, also aber das ist, aus der Logik, ja, aus der Logik dieser Finanzindustrie muss es gehen. Und das ist eine der großen Miseren, die die ganze Welt gebracht wurde. Und mir geht es eben darum, zu sagen, man muss dieses Narrativ in Frage stellen und versuchen, ein neues zu finden. Der ursprüngliche Titel meines Buches, also mein Arbeitstitel, war Palimpsest. Palimpsest heißt, dass man alte Dokumente, dass man vom Pergament die Schrift abgelöscht hat, um es neu beschreiben zu können, weil Pergament teuer und knapp war. Palimpsest, also das heißt, es geht mir darum, dass man eben dieses Narrativ, das uns als alternativlos verkauft wird seit Jahrzehnten, in Frage zu stellen. Und das ist insofern ganz schwierig, weil da die gesamte Finanzindustrie dahinter steckt, unglaublich viele Lobbying-Organisationen, denen es gelungen ist, Politiker, Medien, alle Menschen in allen Ländern zu überzeugen, ja, es geht nicht anders. Und jeder, der sich dagegen wehrt, wird als Fantast, als unrealistisch, als naiv abgeschrieben. Und das, finde ich, ist, für mich wäre eine der wichtigsten Dinge, was man unternehmen müsste, um dieses System in irgendeiner Form zu brechen oder zu verändern.
Aber ein gewisser Pluralismus in Gesellschaften ist ja etwas, das sich total positiv darauf auswirkt. Und ich sehe eine große Funktion eben da gerade für Literatur, für Künstler, auch für Wissenschaftler, die und letztendlich auch für Organisationen wie CARE und andere. Wir erfinden jetzt nicht ein Parallelsystem, aber wir leiten in Wirklichkeit Ressourcen um und machen Dinge möglich, die in dem System, so wie Sie es beschrieben haben, nicht möglich wären. Und es gibt uns ja auch nur aus dem heraus, dass es sehr wohl Protagonisten gibt, die dem vielleicht jetzt nicht etwas radikal anderes entgegensetzen, aber es funktioniert ja auch nur, wenn große Teile der globalen Weltbevölkerung partizipieren können in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, es gibt schon nicht genug, aber es gibt ausgleichsschaffende Institutionen, wozu ich auch CARE ziehen würde oder wo auch ein Buch wie das Ihre, finde ich, einen wichtigen Beitrag liefert, wo man wirklich das einmal durchspielt, was das dann heißt für den Einzelnen, nämlich auch hier bei uns. Und das ist das ist irgendwie the beauty of the book, dass man dann wirklich sagt, na, da geht's ja um mich als Person und nicht um jemand am anderen Ende der Welt, der jetzt nicht am bösen Wirtschaftssystem mit partizipiert, sondern das kratzt ja an unseren eigenen Urängsten, was wir jetzt gerade sehen.
Das tut es, ja, absolut. Und das, was auch schlimm ist, es stellt dann letztendlich auch staatliche Institutionen und staatliche Kräfte in Frage.
Genau.
Erodiert demokratische Institutionen. Und wenn man eben weiß, es war jetzt gerade in den letzten Monaten halt intensiv zu sehen, was der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, der würde die Demokratie am liebsten abschaffen, ja? Oder auch so Leute wie Peter Thiel sprechen sich aus, also wie sehr Demokratie die Wirtschaft behindert. Und da gibt's unzählige andere, die das auch tun. Und auch das ist ein unglaublicher Auswuchs dieses Systems, der zeigt, wie schädlich das für uns alle ist.
Also aus den Auswirkungen der nicht offiziellen Politfunktion, die Musk innehatte, darunter haben Organisationen wie CARE massiv gelitten, aber nicht nur wir als Organisationen, um das geht es ja nur zweitrangig. Mhm. Erstrangig geht es darum, dass 114 Millionen Menschen, das hat man ausgerechnet, unmittelbar aus dieser Abschaffung von USAID, was weniger als 1% des Bruttonationalprodukts des Amerikanischen betragen hat, knallhart sterben werden, weil sie jetzt keinen Zugang mehr haben zu Impfungen, vor allem zu Gesundheitsversorgung, aber auch zur Nahrungsmittelhilfe. Und das, was jetzt neu entstehen soll im Außenamt, im Amerikanischen, wird nur mehr ein Sechstel dessen sein, was vorher USAID verarbeitet hat. Natürlich kann man die Vielzahl der Programme, alles kann man diskutieren, nur man hätte es auch mit mehr Geschick und mit weniger Brutalität machen müssen, weil die Leidtragenden sind nicht wir als Organisation, sondern das sind die Menschen, denen jetzt, und das sind hunderte Millionen, denen nicht mittelfristig geholfen werden kann. Und die Europäische Union wird das nicht alleine auffangen können. Ja, also wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Wir haben eine Menge spannender Dinge besprochen. Wollen Sie mir vielleicht noch oder unseren Hörern und Hörerinnen sagen, wie Sie auf den Titel, was der Titel bedeutet? Das Barocco?
Es ist nicht ganz leicht zu erklären, also ich möchte es nur andeuten. Barocco ist eigentlich ein Fantasiewort aus dem 13. Jahrhundert, das die Scholastiker erfunden haben, um eine bestimmte Form des Syllogismus zu bezeichnen. Syllogismen sind ja logische Schlussfolgerungen, die es seit der Antike gibt. In der Scholastik ist man wieder drauf gestoßen und hat also die sozusagen, je nachdem, ob es zwei negative Prämissen gibt und eine negative Konklusio oder eine positive Konklusio, hat man die bezeichnet und hat Fantasieworte dazu gewählt. Und Barocco ist das Fantasiewort für einen Syllogismus, der zwar logisch völlig richtig ist, aber oft zu ganz bizarren Ergebnissen führt. Und das ist auch der Grund, warum im 18. Jahrhundert die Leute, wenn sie über Kunst des 18. und 17. Jahrhunderts gesprochen haben, über die Auswüchse dieser Kunst, über die ausufernden barocken Formen, wie wir sie heute nennen, eben gesagt haben, das ist Barocco, das ist bizarr. Und Syllogismen gelten aber andererseits auch sozusagen als eine der Rechnungsweisen, die ganz, ganz wichtig für die Erfindung von Computer waren. Also man sagt, ohne Syllogismen, die man in der Antike verwendet hat, hätte es wohl heute keine Computer gegeben. Insofern ist es ein technischer Terminus, der namensgebend war für den Softwarekonzern, der diesen Think Tank im Kloster von San Lorenzo Settefati einrichtet.
Gibt es schon Pläne für ein neues Buch?
Gibt es. Also eigentlich schon für zwei neue Bücher.
Okay.
Vom nächsten Roman, also Roman Nummer 4, gibt es schon so ungefähr 40 Seiten Text und 40 Seiten Notizen. Den werde ich also dann bald mal in Angriff nehmen. Muss aber auch noch einiges an Recherchen machen, bevor ich tatsächlich mit dem Schreiben beginne.
Bleiben Sie der Thematik treu? Oder darf man das noch nicht verraten?
Es ist ein, also im nächsten Roman ganz anderes Thema und mag noch nicht zu viel darüber sagen.
Ich freue mich jedenfalls
schon im Entstehen.
Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Vielen Dank, Martin Horvath, dass Sie bei CARE zu Gast waren.
Danke. Vielen Dank für die Einladung und ja, Dankeschön fürs Lesen und Weiterempfehlen.
Noch einmal zum Abschluss Barocco von Martin Horvath bei Grimme und Scheriau. Mehr als eine absolute Leseempfehlung. Schauen Sie sich das an, lesen Sie es. Es wird Ihnen viele neue Denkströme eröffnen. Und das ist doch das, was idealerweise passieren soll, wenn man sich Zeit nimmt, ein Buch zu lesen. Ich freue mich nicht nur über Barocco, ich freue mich vor allem auch auf die nächste Ausgabe von unserem CARE in Action Podcast. Bleibt uns treu, eine Bewertung, da wären wir wirklich dafür dankbar. Alles Liebe und bis nächste Woche.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.